Für 81% von uns sind schöne Zähne die attraktivste Visitenkarte der Menschen, noch vor den Augen und den Haaren. 30% gucken zuerst auf die Zähne. Sportzahnmediziner kümmern sich um die Zahnprobleme von Sportlern. Unentdeckte Entzündungen können fatale Folgen haben. Die Muskeln werden belastet, es kommt zu Leistungsabfall, im schlimmsten Fall zur rheumatischen Arthritis. Ein neues Fachgebiet, das sich Profivereine wie der FC Bayern München zunutze machen.
Ärzte aus Leidenschaft. Medizinerinnen und Mediziner hinter den Kulissen.
Ich bin Bettina Kirchner. Im Podcast Ärzte aus Leidenschaft stelle ich euch Ärztinnen und Ärzte vor mit ihren Geschichten, ihrer Motivation und du bekommst einen Einblick in ihren oft stressigen Alltag. In dieser Folge geht es um den Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen Dr. Oliver Blume, der in München mit seinem Partner eine Praxis hat.
Mein Name ist Oliver Blume. Ich bin 57 Jahre alt. Bin Kieferchirurg, also Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg, niedergelassen in München. Ich bin jemand, der verschiedene Interessen hat und versucht auch in den Interessengebieten möglichst professionell zu sein. Aber mein hauptberufliches Interessengebiet ist tatsächlich die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Da bin ich in München, wie gesagt, tätig, aber auch gleichzeitig habe ich viele Projekte in Entwicklungsländern, insbesondere in Ostafrika, wo ich mich um die Behandlung und Versorgung von Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten kümmere. Zudem habe ich eine Familie, die ist natürlich auch ein ganz wichtiger Lebensbereich von mir, mit 4 kleinen Kindern, meiner Frau Anna. Und dann ist ein wichtiges Thema in meinem Leben Musik. Da habe ich schon einiges gemacht und bin so eine Art Singer-Songwriter, der früher englischsprachig, jetzt heutzutage deutschsprachig mehr unterwegs ist. Ja, und das sind so die Dinge, die mich in meinem Leben beschäftigen.
Ganz schön viel. Ganz schön viel. Wie war denn der Tag bisher? Haben Sie bis jetzt gearbeitet?
Ja, ich habe fleißig gearbeitet, obwohl schönes Wetter draußen ist, war ich ganz fleißig, habe operiert viel, habe mich auch um so andere Dinge gekümmert, wie beispielsweise steht ja wieder das große Charity-Tennis-Turnier an, was im September immer organisiert wird von uns, wo ich praktisch Spendengelder für meine Tätigkeit in Afrika sammle. Dann habe ich eben kurz noch vor dem Interview hier mit meinen Damen aus der Praxis einen kleinen Aperol getrunken, damit wir ganz entspannt dieses Interview führen können.
Wunderbar. Ich finde persönlich ja, schöne Zähne sind die halbe Miete. Sehen Sie das auch so?
Ja, und es sind aber nicht nur die Zähne, sondern natürlich auch das, wo die Zähne drinstecken. Also unsere Spezialität ist ja zum Beispiel auch, dass wir uns sehr um die Knochenrekonstruktion kümmern. Die Zähne sind das eine, aber das Fundament ist eben das andere. Also wir sehen ja immer nur die Kronen. Das ist ja das, was man sieht beim Lächeln. Aber das Fundament, was da drunter ist, das ist das andere. Und das ist unser Hauptgebiet auch, wo wir tätig sind hier in meiner Praxis. Das ist die Implantologie, dass man also Implantate, also künstliche Zahnwurzeln setzt und dafür dann auch die entsprechenden knöchernen Voraussetzungen schafft. Aber das stimmt schon. Ich gucke natürlich auch immer als allererstes auf die Zähne. Und wenn die Zähne schön sind, ist meist auch das Lächeln schön.
Ist das berufsbedingt? Ja, ne?
Ja, wobei ich auch, mir sind Hände und Füße genauso wichtig, da gucke ich auch drauf.
Wussten Sie eigentlich schon immer, dass Sie Zahnmedizin machen wollten oder gab es da einen bestimmten Moment, wo Sie dachten, das ist mein Ding?
Ja, also ich wollte immer Arzt werden. Also ich wollte als allererstes eigentlich Cowboy werden und dann Astronaut und dann wollte ich aber auch schon Medizin studieren. Das war tatsächlich so. Wir haben in meiner Familie auch wirklich keinen Mediziner bis dato gehabt. Und meine Eltern haben sich immer gewundert, wo das herkam. Aber seitdem ich praktisch 7, 8 Jahre alt bin, wollte ich eigentlich Arzt werden. Hm. Und da war es halt so, dass ich für mich immer klar war, dass ich irgendwas mit meinen Händen machen möchte, also was Chirurgisches. Und dann kam halt während meines Studiums, habe ich mich angefangen für das Fachgebiet Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zu interessieren, weil das Gesicht ist für mich irgendwie das Spannendste am Menschen. Jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, dass die schönste Oberfläche der Erde oder auf der Erde ist das Gesicht des Menschen und irgendwie so sehe ich das auch. Und da war für mich klar, dass ich ein Chirurg werden wollte, der aber auf dem Fachgebiet im Mund, im Gesichtsbereich tätig ist. Und so kam das dann, dass ich also Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg geworden bin. Und dafür musste ich dann halt Medizin und Zahnmedizin studieren, beides.
Hm. Und natürlich nie bereut, ne?
Nie bereut. Es ist auch in meinen Augen eines der schönsten Fachgebiete, einfach weil man sowohl mit ganz jungen sowie auch mit älteren Patienten zu tun hat. Also das Fachgebiet fängt ja schon zum Beispiel bei Spaltpatienten an. Wenn sie noch nicht mal geboren sind, dann gibt es also schon im Grunde genommen Behandlungsmöglichkeiten und Diagnosemöglichkeiten, die Eltern darauf einzustellen, bis hin ins höchste Alter. Man hat mit Traumatologie, mit Tumorchirurgie, mit Oralchirurgie, mit so viel verschiedenen Disziplinen zu tun. Deswegen finde ich, ist es eines der schönsten Fachdisziplinen in der Medizin.
Es wird nicht langweilig. Sie sind ja auch Sportzahnmediziner. Ist ja relativ neu, das Gebiet. Ja. Was ist das genau, Sportzahnmedizin?
Das ist eine sehr spannende neue Disziplin im Bereich der Zahnmedizin. Und es ist so, dass es in anderen Ländern, wie in Amerika beispielsweise, ist das eigentlich schon länger oder ist den Menschen dort schon länger klar, wie wichtig das ist. Hier in Deutschland ist es erst in der letzten Zeit offensichtlich geworden. Also zum Beispiel Sportler müssen ja sehr viel Leistung, körperliche Leistung erbringen, wenn sie dann zum Beispiel Herderkrankungen gerade in unserem Fachgebiet haben, also beispielsweise, ich sag mal, Entzündungen an den Wurzelspitzen oder retinierte Weisheitszähne, dann kann sich das ganz extrem auf die Leistung der Sportler auswirken. Sie sind viel verletzungsgefährdeter, sie können nicht so eine große Performance bringen. Und da ist ein Bereich der Sportzahnmedizin, dass man eben diese Herderkrankungen aufdeckt und auch behandelt. Dann kommt dazu, dass natürlich Sportler auch unter Umständen, gerade wenn es meinetwegen Hockeyspieler oder Kampfsportarten oder so, die haben natürlich häufig Verletzungen, beispielsweise Zahnbrüche und solche Dinge im Mundbereich. Und da gilt es halt, diese Verletzungen zu behandeln oder schon durch Schienenbehandlung beispielsweise zu verhindern. Und dann kann man tatsächlich auch durch bestimmte Behandlungsmethoden, wie beispielsweise Schienentherapien, die Leistung des Sportlers nochmal optimieren. Also durch eine besondere Performance-Schiene beispielsweise die letzte 100. Sekunde beim Bobfahrer rausholen, damit er dann die Goldmedaille gewinnt. Und das ist ein sehr spannendes Gebiet. Und weil wir auch eben sehr viele Sportler bei uns in der Praxis haben, haben beschlossen, dass wir uns da engagieren wollen. Wir betreuen beispielsweise auch die Eishockeymannschaft hier in München. Und da kann man sich vorstellen, haben wir öfter Kundschaft, weil die schon sehr häufig in Verletzungen beispielsweise haben.
Gibt es da spezielle Fälle, die Sie bei den Sportlern erleben?
Oh ja, die darf ich natürlich namentlich jetzt nicht sagen, aber es gibt durchaus, gerade zum Beispiel bei den Fußballern, gibt es das durchaus, dass sich ja ein sehr großer Verein wundert, warum ein teurer Spieler häufig verletzt ist und dann wird festgestellt, dass er doch Erkrankungen im Mundbereich hat, dass seine Mundgesundheit nicht entsprechend ist und dann kommt der Anruf und wir müssen den Patienten behandeln, beziehungsweise behandeln ihn dann und dann spielt er plötzlich die Saison seines Lebens.
Wahnsinn, ne? Ja. Bayern München, ne? Ich sag das jetzt mal. Bayern München, da behandeln Sie ja die Spieler. Da bin ich natürlich richtig neugierig. Sie können ja nicht sagen, denn dem Neuer fehlt oben rechts. Aber,
nee, um Gottes Willen. Also, aber, der Manu Neuer, der hat, glaube ich, sowieso fantastische Zähne.
Ja, das sieht man ja auch. Aber was für Zahnprobleme gibt's denn bei diesen Fußballprofis? Zum Beispiel.
Also es sind ja auch zum Beispiel junge Spieler auch und gerade wenn zum Beispiel die Weisheitszähne durchbrechen und nicht richtig durchbrechen können und dann halt eben die klassischen Entzündungen verursachen, dann kann das sehr beeinträchtigend sein. Und das müssen nicht nur die Bayern-Spieler sein, das kann bei jedem Sportler, gerade in dieser Altersgruppe 18-, 19-Jährige, kann das ganz massive Auswirkungen auf die Leistung haben. Und wenn man dann das Ganze behandelt und saniert, dann ist der Patient oder der Sportler unter Umständen viel, viel leistungsfähiger und auch viel weniger verletzungsgefährdet.
Das liegt nicht daran, dass Sie zu schlecht geputzt haben?
Nein, um Gottes Willen, das möchte ich jetzt damit überhaupt nicht sagen. Es ist so aber, dass zum Beispiel Sportler auch, weil sie ganz besondere Flüssigkeiten zu sich nehmen oder weil sie auch oft eine sehr ausgeprägte Mundatmung haben, weiß man, dass Leistungssportler ein erhöhtes Risiko tatsächlich haben, eine schlechtere Mundgesundheit zu haben.
Interessant. Wirkt sich denn Stress auch auf die Zähne aus? Also Leistungssport ist ja auch Stress für den Körper.
Ja, also natürlich kennen wir das Phänomen ja, dass gerade bei Stresssituationen zum Beispiel die Menschen dazu neigen, zu pressen, zu bruxen, zu knirschen. Und auch das kann dann wiederum dazu führen, dass es zu einer erhöhten Belastung der Kiefergelenke kommt. Es hängt einfach alles zusammen beim Menschen. Sowohl die Kaumuskulatur mit der Rückenmuskulatur, und das wissen die Orthopäden auch, das ist alles ein großer Zusammenhang. Und dieser Ansatz aber, dass wir Zahnärzte tatsächlich auch sehr positiv das beeinflussen können, das ist relativ neu in Deutschland. Und da sind wir froh, dass wir da so ein bisschen auch zu den Vorreitern gehören.
Mhm, finde ich ganz spannend. Ernährung ist auch wichtig, ne?
Ernährung ist sehr wichtig, beispielsweise auch was für Flüssigkeiten man zu sich nimmt. Und man muss natürlich auch gerade bei der Behandlung von Leistungssportlern darauf achten, also man muss sich auskennen, was darf man verschreiben. Es gibt ja auch die Problematik des Dopings, und da muss man sehr genau aufpassen und auch absprechen unter Umständen mit den Profis, was für Medikamente verschrieben werden beispielsweise.
Sie haben ja 4 Kinder, 12 Jahre alt, 10, 8 und 3. Familie ist super wichtig, ne?
Sehr wichtig, sehr wichtig. Das ist auch so mein Partner hier in der Praxis, der Mike Buck, der hat auch Kinder. Und das ist zum Beispiel, wenn man so eine Praxis hat wie wir und eine Partnerschaft in der Praxis auch lebt, dann ist das sehr gut, wenn eine ähnliche Situation, ähnliche familiäre Situation da ist. Und das ist bei uns beiden so. Wir wissen, dass die Familie immer Vorrang hat vor allem und können uns da entsprechend auch gegenseitig entlasten, wenn mal irgendwie was ist. Also Familie ist ganz wichtig, aber umso schöner ist es dann natürlich, wenn man ja selbstständig ist und den Beruf mit der Familie auch kombinieren kann.
Hm. Was ist da immer für ein Trubel mit 4 Kindern? Wie sieht der Alltag bei Familie Blume aus?
Ja, der ist natürlich sehr ausgeprägt. Die sind auch nicht gerade still, meine Kinder. Gott sei Dank. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, dass wir jetzt in dieser Corona-Zeit auch eine besonders schwere Zeit hatten, aber weil ich auch sehr stolz bin auf das, was meine Frau macht und wie sie sich da einbringt, konnten wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Weil mit dem Distanzunterricht, das wissen wir ja inzwischen auch alle, wie schwierig das war, war das eine anstrengende Zeit. Aber wir haben es gut überstanden, glaube ich.
Mhm. Kommt bei Ihren Kindern auch die Zahnfee?
Oh ja, die Zahnfee, ja. Die kommt, und lustigerweise kommt sie also auch noch bei meinem 12-Jährigen. Also die Zahnfee ist ganz, ganz wichtig. Da passen wir auch drauf, immer drauf auf, dass sie wirklich kommt. Ich habe auch tatsächlich in dieser Corona-Zeit musste ich 2 von meinen Kindern Milchzähne ziehen. Aber das haben wir dann auch eben gemacht im Lockdown.
Schön. Aber so einen Milchzahn zu verlieren, ist ja auch immer so ein kleiner Verlust, ne?
Mhm. Ja, die werden auch natürlich aufgehoben, die Milchzähne. Wir geben sie natürlich ab der Zahnfee, denn das funktioniert ja so, dass praktisch der Zahn dann eingetauscht wird gegen einen kleinen Obolus in Form von 2 Euro beispielsweise. Den legt dann die Zahnfee hin und der verlorene Milchzahn ist weg. Aber wir Eltern sind natürlich schlau, wir haben das dann mit der Zahnfee abgesprochen. Die hat uns den dann immer jeweils wieder zurückgegeben.
Ach, 2 Euro ist ja auch human, ne? Das ist ein schöner Obolus. Jetzt helfen Sie ja auch Kindern im Osten Afrikas, operieren Sie und bilden als Dozent auch aus. Bei uns hieß das früher ja nicht so schön Hasenscharte, ne? Das ist ja nicht so toll. Ja. Bei den Kleinen ist die Kleft, die Lippen, Kiefer, Gaumenspalte fehlgebildet. Woher kommt das?
Also das, was Sie gerade angesprochen haben, das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Also diese Namen im Volksmund, Hasenscharte oder, wenn es noch schlimmer ist, Wolfsrachen, ja, das ist ja auch so ein ganz diskriminierendes Wort, zeigt, worunter diese Kinder, die unter dieser Fehlbildung leiden, zeigt, wie ausgeschlossen sozial die auch sind. Es geht also bei der Behandlung von diesen Lippenkiefer-Gaumenspalten nicht nur um die Wiederherstellung des Funktionellen, sondern natürlich auch um die Eingliederung wieder in unsere Gesellschaft. Und diese Fehlbildung ist eine der häufigsten Fehlbildungen, die wir beim Menschen haben. Mhm. Und die bildet sich aus insbesondere in der 6. bis 8. Schwangerschaftswoche. Und alles, was in dieser Zeit eine Schwangerschaft stört, kann theoretisch zu so einer Fehlbildung führen. Also das kann eine erhöhte Strahlung sein, das kann Infektionskrankheiten sein, das kann Noxen, also das können Drogen sein. Das kann aber auch beispielsweise eine Mangelernährung sein. Es kann das Leben in sehr großer Höhe sein. Man weiß, dass es Unterschiede gibt. Also man weiß, dass zum Beispiel diese Spaltbildung in Südostasien, in Vietnam beispielsweise, viel, viel höher ist als bei uns. Hier ist die ungefähr so die Inzidenz 1 zu 750. Mhm. Also jede 750. Geburt ist tatsächlich eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, in welcher Ausprägung auch immer. Und das liegt zum Beispiel daran, dass in Vietnam tatsächlich das Agent Orange noch immer in der Nahrungskette ist. Und das führt dazu, dass dort erheblich häufigeres Auftreten von Spaltbildungen ist. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass es genetische Vorbelastung geben kann. Also wenn man selber in der Familie, also Mutter, Vater beispielsweise, Spaltträger ist, dann hat man eine sehr, sehr hohe, höhere Chance, auch ein Kind zu bekommen, was auch Spaltträger ist. Es ist eine sehr komplexe Sache. Das Besondere ist aber, dass wir Kieferchirurgen halt eigentlich mit unserem Know-how und mit wenig Instrumenten letztendlich in der Lage sind, schon sehr früh mit einer Operation diesen kleinen Kindern so zu helfen, dass sie praktisch eine viel höhere Lebenserwartung haben und dann wieder eingegliedert werden können, auch in die Gesellschaft. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, wofür ich dankbar bin, dass wir das machen können. Und das mache ich auch schon seit 25 Jahren. Zunächst früher in anderen Ländern. Ich war viel in Südostasien, in Südamerika, in Peru. Ich war in Kambodscha, in Myanmar. Aber dann irgendwann bin ich dann nach Ostafrika gegangen und dort habe ich dann angefangen, im Prinzip Projekte aufzubauen und bin in Afrika letztendlich hängen geblieben, weil mir das da so gut gefällt, aus verschiedenen Gründen.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Einsatz in Uganda, was Sie da vorgefunden haben?
Oh ja, das kam überhaupt so, dass ich war damals ganz frisch hier eigentlich in München, vor 21 Jahren oder so. Und da kam Heinz Schöneich, das war damals der Leiter von Interplast, der Sektion Süd, und der fragte mich, der ist auch plastischer Chirurg, und der fragte mich: Mensch, Olli, du bist jung, dynamisch, ledig, erfolglos, hast du nicht Lust, dahin zu gehen, wo sonst eigentlich gar keiner hin will, wo es Kindersoldaten, Malaria, HIV, Vulkanausbrüche und so weiter gibt? Und da dachte ich auch, das hört sich eigentlich nicht schlecht an, das würde ich mir gerne mal angucken. Und dann bin ich tatsächlich nach Ostafrika gefahren, und was ich da halt dann gefunden habe, das hat mir so gefallen, nämlich ein Volk, was sehr in der Aufbruchstimmung war, wo lauter Kampagnen gegen Korruption, gegen HIV stattgefunden haben, und wo ich richtig gemerkt habe, die Menschen dort wollen wirklich, die wollen, dass ihnen auch geholfen wird, die sind dankbar. Und dann habe ich gesagt, ich würde das gerne machen, aber ich würde das gerne anders machen, als es bislang eigentlich bei diesen Hilfseinsätzen üblich ist. Mir geht es nicht nur darum, dort die Patienten zu operieren, das natürlich auch, aber mir geht es vor allen Dingen darum, auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, sprich dort Chirurgen auszubilden, weil nur dann kann ich auch eine gewisse Nachhaltigkeit erzielen. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann versuch das. Dann habe ich mir eine universitäre Anbindung gesucht, nämlich die Uni in Barara, das ist die zweitgrößte Stadt in Uganda, habe dann dort auch einen Lehrauftrag bekommen und habe angefangen, dort Chirurgen auszubilden. Und das war genau das, was eigentlich dann wirklich auch tatsächlich Früchte getragen hat, weil inzwischen jetzt nach 20 Jahren gibt es da inzwischen mehrere Chirurgen, die das fast genauso können wie ich und die auch dort schon alleine Einsätze machen. Und so haben wir halt eine Nachhaltigkeit letztendlich erzielt.
Das macht schon stolz, oder?
Mich macht vor allen Dingen macht es mich glücklich, weil ich sehe, dass ich nicht nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den reichen Münchnern Implantate inseriere, sondern dass ich auch ein bisschen was von dem weiter und zurückgeben kann an die Menschen, die eben nicht so bevorteilt sind, wie wir das hier sind. Und wenn ich dann sehe, wie dankbar die auch sind, wenn ich dann sehe auch, wie praktisch meine Schüler dort eben meine Operationsmethoden übernehmen und das dann auch weiterführen, dann macht mich das einfach glücklich, weil ich sehe, dann hat das Ganze Früchte getragen.
Ein bis zweimal im Jahr sind Sie in Afrika, da arbeiten Sie 14 Tage am Stück, manchmal 12 Stunden im OP-Saal. Es war ja zwischendurch auch so ein bisschen gefährlich, 2018 in Burundi.
Ja, es ist halt so, dass Afrika ist halt sehr unterschiedlich auch. Also wir haben ja dann angefangen, unsere Basisstation ist Uganda. Uganda ist eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, sicheres Land und wird eigentlich als ungefährlich geachtet. Wir haben dann angefangen, von dort aus weitere Länder in Anführungsstrichen zu erobern. Also wir sind dann nach Ruanda weitergegangen. Ruanda ist ja schon mal ein Unterschied. Das war auch nicht so lange her, nach dem Genozid, als wir das erste Mal dort waren. Mhm. Aber auch dort muss ich sagen, Ruanda ist eins der Länder, wo was wirklich eine sehr gute und demokratische Regierung dort hat. Und dann haben wir das immer weiter ausgebreitet und sind dann schließlich auch nach Burundi gegangen. Burundi ist sicherlich schwieriger, der Kongo ist schwieriger. Aber auch dort gibt es natürlich wahnsinnig viele Patienten, die völlig unversorgt sind. Und nun, so haben wir dann auch tatsächlich auch mal schlechte Erfahrungen in Burundi gesammelt. Aber wir sind ja nun inzwischen auch schon seit 20 Jahren dort unterwegs und merken das auch so ein bisschen, wenn es gefährlich wird. Und da muss man halt unter Umständen auch mal den Standort wechseln. Ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwann wieder zurück können nach Burundi.
Manche kleine Patienten begleiten Sie ja auch noch weiter, ne?
Ja, das ist ein wichtiges Standbein letztendlich unserer Hilfe dort. Und da muss ich auch dann der Organisation, mit der ich das ja auch mache, das ist eben die Deutsche Kläft Kinderhilfe mit Sitz in Freiburg. Letztendlich ist es ihr zu verdanken, dass wir das so aufbauen konnten, weil wir wollen halt eben nicht den Patienten nur einmal operieren und dann nie wiedersehen, sondern wir versuchen die, weil das ja eine sehr komplexe Behandlung ist, das ist ja oftmals auch nicht nur mit einer Operation getan, die Patienten brauchen später eine kieferorthopädische Behandlung unter Umständen, die brauchen Sprachtherapie, manchmal ist es so, dass man zunächst nur die Lippe und dann später den Gaumen verschließt, also die brauchen vielleicht auch 2 oder 3 Operationen und da führen wir halt eine richtige große Kartei letztendlich, das ist auch dann alles für uns auf einer Plattform im digital sozusagen dokumentiert, wo wir die Patienten nachverfolgen können, wo wir sie wieder einbestellen können, wie es in Deutschland auch in einer Spaltsprechstunde beispielsweise an einer normalen Universität üblich ist. Und so können wir die auch nachverfolgen und können dann auch sie weiter behandeln, falls noch weitere Behandlungsschritte notwendig sind.
Sie arbeiten rein ehrenamtlich. Wie finanziert sich das alles?
Ja, das ist eine rein spendenfinanzierte Sache. Also es ist so, dass ich selber auch oder wir selber haben eine Praxis auch versucht, Spendengelder zu sammeln. Die Deutsche Kläft Kinderhilfe ist eine zertifizierte, auch Spendensiegel zertifizierte Organisation, ein Verein, wo Menschen Geld spenden können. Wir sind ja auch ganz international tätig, nicht nur in Afrika. Und ich selber versuche, so einen kleinen Obolus dazu zu leisten. Also man muss sich ja immer vorstellen, dass wenn man das jetzt mal alles so zusammenrechnet, dann kostet eine Operation eines solchen Kindes ungefähr 250 Euro. Also man muss ja bedenken, die Familie, die mit dem Kind da aus dem Dschungel kommt, die muss hospitiert werden, das Kind muss eine Weile im Krankenhaus bleiben. Wir brauchen Medikamente, wir brauchen eine Narkose, wir brauchen Antibiotika unter Umständen. Also alles zusammengenommen kostet das 250 Euro. Wir operieren immer so zwischen 50 und 100 Patienten pro Einsatz. Kann man sich ausrechnen, da brauchen wir so immer grob 25.000 Euro für so einen Einsatz. Und dafür organisieren wir eins der schönsten, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, Charity-Tennis-Turniere hier in München. Das ist ein Mixed-Turnier, das ist das Charity-Mixed-Masters. So heißt das, eine ganz, ganz liebe, süße Veranstaltung mit viel Spaß, wo ich dann auch immer abends einen kleinen Vortrag halte und erzähle, was in diesem Jahr passiert ist an Einsätzen, welche Kinder wir operiert haben. Über dieses Tennisturnier sammeln wir dann über Spenden und Firmen auch, die dort spenden, eben das Geld für unsere Einsätze ein. Das findet immer im September statt.
Und die Eltern sind glücklich über ihr gesundes Kind.
Ja, das sind die, das kann man sagen. Also es gibt, glaube ich, kaum einen schöneren Moment, wie wenn man halt eben das operierte Kind in die Arme zurück der Eltern, das sind nicht nur Mütter, auch Väter, das ist ganz verschieden in Afrika, wer da alles kommt, in die Hände gibt und sie zum ersten Mal ihr Kind sehen, was eben keine Spalte mitten im Gesicht hat. Und das ist natürlich immer ein wunderschöner Moment.
Da werden Sie auch ab und zu mal gedrückt, oder? An die großen, ja, Brüste der.
Ja, gut, wenn es jetzt der Vater entgegennimmt, dann sind es nicht die großen Brüste, aber trotzdem, dann wird man natürlich auch gedrückt und dann drücke ich auch gerne zurück.
Eine Herzensangelegenheit.
Ja, das kann man wirklich sagen.
Eine Herzensangelegenheit ist ja auch die Musik. Ja. Sie sind ja auch leidenschaftlicher Musiker.
Das stimmt.
Haben Sie eigentlich beim Studium in Budapest den Musiker Gábor Pressze kennengelernt oder das Schicksal? Was war das?
Kennen Sie den auch?
Nein, leider nicht.
Das ist ein ganz besonderer Mensch. Ja, es gibt halt so glückliche Zufälle einfach im Leben. Und ich bin halt so ein klassischer Singer-Songwriter mit meiner Akustikgitarre und habe halt meine Songs geschrieben und Lieder geschrieben. Und wie es sich so ergab, habe ich tatsächlich den Presser Gábor oder Gábor Presser, Gábor ist ja der Vorname, Presser ist sein Nachname, kennengelernt. Und für all die, die das hören und nicht wissen, wer das ist einer der bekanntesten Musikproduzenten in Ungarn. Den kennt in Ungarn praktisch jeder. Mhm. Und der hat durch einen Zufall meine Lieder gehört, ich weiß nicht mehr, wo ich da gespielt habe, auf irgendeiner Feier, mit meiner Akustikgitarre und vor mich hingesungen habe. Und der machte gerade zu dem Zeitpunkt für einen sehr bekannten Liedermacher in Ungarn, das ist der ungarische Leonard Cohen, Soran heißt der, macht er ein neues Comeback-Album. Und denen fehlten noch ein, zwei Lieder. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, für ihn Lieder zu schreiben, für den Soran. Und dann war ich erstmal ganz beleidigt, wie man das so als junger, eingebildeter Musiker ist, und habe mir so gedacht, wieso soll ich denn für andere Lieder schreiben? Ich möchte doch selber berühmt werden. Und dann sagten aber all meine ungarischen Freunde, sagten, sag mal, bist du wahnsinnig, der ist doch so bekannt, das musst du unbedingt machen. Und dann habe ich mich dazu hinreißen lassen, habe ich gesagt, also gut, und dann schreibe ich für den zwei Lieder. Und dann ist der Soran sehr erfolgreich gewesen mit diesen Liedern. Also diese Platte damals, die hat Gold, Platin, alles Mögliche gekriegt. Und als kleine Belohnung hat dann der Gábor Pressze zu mir gesagt, so, und dann, weil das so gut funktioniert hat, mache ich mit dir jetzt auch eine Platte. Und dann habe ich sozusagen tatsächlich auch die Möglichkeit bekommen, meine allererste Schallplatte zu machen. Das war noch damals eine richtige Schallplatte aus Vinyl. Und das war 1990. Und seitdem bin ich irgendwie der Musik so ein bisschen treu geblieben. Und jetzt durch den spontanen Kinderreichtum ist das natürlich ein bisschen doch zurückgeschraubt mit meinen vier Kindern. Immer wenn ich an die Gitarre in die Hand nehme gerade, dann wollen die auch Gitarre spielen. Ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem hoffe ich, dass ich irgendwann wieder ein neues Album machen kann. Ich hatte ja sehr lange englischsprachige Musik gemacht und dann kamen irgendwann sehr schlaue Leute, haben zu mir gesagt, Mensch, Olli, mach doch das Gleiche, was du machst in Deutsch. Und das habe ich auch gemacht und damit fühle ich mich eigentlich jetzt auch viel wohler, dass ich halt eigentlich so ein klassischer deutscher Singer-Songwriter geworden bin.
Das kleine Studio im Allgäu, das hört sich so gemütlich an.
Ja, das ist auch gemütlich. Das ist auch klein und gemütlich, aber ich muss echt sagen, das hat mir auch so ein bisschen die Corona-Zeit jetzt versüßt, weil ich war ja schon so ein bisschen so, dass ich eigentlich nur noch mehr so als Funktionär im Musikbusiness tätig war. Ich war ja jetzt auch öfter hintereinander, war ich in der Jury bei der Vergabe des Deutschen Rock- und Pop-Preises. Aber durch Corona habe ich dann wieder, weil man einfach zu Hause sitzt, habe ich gedacht, Mensch, jetzt wagst du dich doch mal da dran und fängst wieder an, mal selber Musik zu machen. Und da bin ich auch sehr dankbar für, so hat alles auch was Gutes, weil ich mache jetzt in letzter Zeit tatsächlich wieder, schreibe neue Lieder und spiele viel mehr und habe mir halt im Allgäu schön mit Blick ins Grüne so ein kleines Studio eingerichtet.
Ihre Musik ist ja eher so ein bisschen nachdenklich, bisschen traurig, sehr poetisch. Fehlt noch was?
Danke, das fasse ich als Kompliment aus, das finde ich gut, finde ich. Ja. Nee, nachdenklich und poetisch hört sich toll an.
Haben Sie mal so einen kleinen Songtext für mich im Kopf?
Einen kleinen Songtext? Eine Zeile ist mir gerade im Kopf gekommen, weil Sie so sagen, romantisch und poetisch. Das ist auch was, das gefällt vielleicht Ihnen, wenn ich jetzt sage, du schmeckst nach Wein und Schokolade und lachst, wenn ich dir sage, dass dein Anblick deiner Gänsehaut mir jedes Mal die Sinne raubt.
Ach ja, das gefällt mir. Das ist ja ganz wunderbar.
Wie komme ich mache halt gerne solche Lieder, also die so ein bisschen Herz und Schmerz, aber manchmal auch tatsächlich nachdenkliche Lieder. Ich finde auch, man hat ja wunderbar die Möglichkeit als Liedermacher, und mein großes Vorbild ist tatsächlich zum Beispiel Reinhard May, auch Dinge zu sagen, die man gar nicht so einfach ohne Musik sagen kann, und durchaus auch mal kritische Dinge zu sagen. Und so kommt das schon auch manchmal, dass wenn ich mir Gedanken über manche Sachen mache, die ich finde, die verbessert werden könnten in unserer Welt, dass ich die tatsächlich in Form von so einem Lied niederschreibe oder als Ventil die Musik dann für meine Gefühle benutze.
Mhm. Finde ich super. Wer ist denn überhaupt auf die Idee mit der Diners Bar in der Praxis gekommen? Wie sieht die aus?
Die Diners Bar ist wunderschön. Also, man muss dazu sagen, dass all diese Dinge, also egal ob es jetzt das Arbeiten in Afrika oder auch das Charity-Turnier und solche Dinge, das kann man ja nicht machen, wenn man nicht auch eine Mannschaft oder Partner an seiner Seite hat, die voll dahinter stehen. Und an der Stelle muss ich mich auch mal bei meinem Partner Mike Buck und bei unseren Damen, die in der Praxis hier bei mir arbeiten, bedanken, weil ohne die ginge das natürlich nicht. Und wir haben hier ein tolles Team, was auch tatsächlich gerne Teambesprechungen macht. Und dafür eignet sich halt eine hauseigene Diners Bar in der Praxis sehr gut. Und das ist ein tolles Teambuilding-Instrument, auch wenn man sich einfach da mal an die Bar setzen kann und den Tag besprechen kann. Und wir machen natürlich auch sehr viel Fortbildung in unserer Praxis, und das wird also von den Teilnehmern von Fortbildung dann auch gern angenommen. Das ist einfach, mein Partner und ich, wir sind beide der Meinung, dass es eine der besten Investitionen war, die wir überhaupt machen konnten für unsere Praxis.
Können Sie die kurz beschreiben, wie die aussieht?
Ja, die sieht so richtig klassisch aus mit so einem, also sie ist in so einem Blau gehalten, eine schöne Bar mit einem Spiegel dahinter. Da steht ein wunderschöner 850er Williams Flipper daneben, der auch funktioniert. An dem bin ich aufgewachsen, den habe ich restaurieren lassen. Dann hat die so schöne Barhocker davor und hat so einen karierten, schwarz-weiß karierten Boden. Also Sie müssen sich die einfach mal anschauen. Ich würde dann auch dafür sorgen, dass wir zum Beispiel einen leckeren Gin trinken oder sowas. Das ist ja immer sehr gesund. Gin Tonic ist ja auch Malaria-Prophylaxe.
Ach, das ist ja toll. Trinke ich sehr gerne. Gin Tonic ist mein Getränk. Was meinen Sie? Woher kommt Ihre Leidenschaft als Arzt?
Also das eine ist sicher, dass mich das Interessanteste überhaupt sind für mich Menschen. In jeder, also jeder Form, jeden Alters, jeder Kultur. Ich finde das so spannend, und es gibt ja keinen näheren Kontakt zu Menschen, als wenn man ein Arzt ist. Und deswegen interessiert mich auch bei jedem Patienten, nehme ich mir die Zeit und unterhalte. Ich möchte wissen, was er macht, ich versuche dem Patienten im Gespräch nahe zu kommen, damit ich weiß, wen ich da behandle. Und ich finde, das ist das Spannendste überhaupt. Natürlich, klar hört sich das ein bisschen abgedroschen an, aber dieses Gefühl, tatsächlich irgendwie was helfen zu können, nicht nur mit dem Scheckbuch oder so, sondern mit meinen eigenen Händen, und dann auch wenn es alles gut geht und gut verläuft, diesen unmittelbaren Erfolg zu spüren, das ist sicherlich einer der Gründe auch für meine Leidenschaft, Arzt zu sein.
Dr. Oliver Blume, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg. Falls ihr noch seine Musik hören möchtet, einfach auf die Links klicken. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du gehört hast. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Arzt aus Leidenschaft wieder dabei bist. Alle Infos auf podcastfabrik.de.